So, wenn ihr noch ein bisschen Kondition mitgebracht habt, dann würde ich vorschlagen, wir machen weiter. Ich kann euch insofern beruhigen, wir haben über die Hälfte geschafft, auch wenn wir erst in Kapitel 3 stehen, aber das ist der längeren Einleitung geschuldet. Ja, wir haben ja jetzt deutlich gesehen, dass es zwei große Linien gibt, die durch dieses Buch sich durchziehen, durch das Buch Esther. Das ist einmal die prophetische Linie und das ist einmal die praktische Linie. Ich denke, diejenigen, die sich auch für die Prophetie interessieren, die werden auch da aufmerksam zuhören. Wenn das vielleicht etwas zu kompliziert ist, der konzentriert sich dann vielleicht etwas mehr auf die praktischen Aspekte. Wir werden das jetzt auch so weitermachen. Wenn wir zu Kapitel 3 kommen, die ersten 5 Verse, dann sehen wir, wie der König den Haman, diesen Feind der Juden, ehrt, wie sich alle vor dem Haman niederbeugen müssen, aber der Mordokai, dieser Jude, sich verweigert, vor dem Haman niederzuknien. Der Haman, das haben wir in der Einleitung gesehen, ist ein Bild des Teufels, der Menschen für sich instrumentalisiert. Dieser Haman stammt von Amalek ab. Amalek ist einer der Erzfeinde des Volkes Israel. Das lesen wir im 2. Buch Mose und auch im 5. Buch Mose. Und wir könnten uns jetzt eine Frage stellen, und die muss auch kommen, wenn der Ahasveros ein Hinweis ist auf Gott in seiner regierenden Macht, warum ehrt er dann diesen bösen Haman? Das scheint ja auf den ersten Blick irgendwie nicht zueinander zu passen. Und doch, wenn wir das Ganze prophetisch deuten, dann wird uns das sofort deutlich, warum das so ist. Denn Gott wird es in der Zukunft zulassen, dass der Teufel gegen sein eigenes Volk, das Volk Gottes, aktiv wird. Das war im Leben des Herrn Jesus schon so. Da hat Gott auch zugelassen, dass der Teufel gegen den Herrn Jesus aktiv wurde. Wir denken an die Versuchung in der Wüste. Wir denken daran, wie der Herr Jesus in Gethsemane vom Teufel versucht wurde. Und wir denken natürlich auch ganz besonders an die Situation am Kreuz auf Golgatha. Also Gott hat das zugelassen, dass der Teufel gegen den Herrn Jesus aktiv wird. Und es ist interessant zu lesen, dass Gott sogar den Antichristen erwecken wird, um sein Volk zu läutern. Ich zitiere mal aus dem Propheten Sacharja, da lesen wir in Kapitel 11, Vers 17, dass Gott sagt, siehe, ich erwecke einen Hirten im Land. Das ist der Antichrist. Das Fleisch des Fetten wird er essen und ihre Klauen zerreißen. Der Prophet Sacharja macht uns deutlich, dass Gott zuerst den Antichristen sogar erweckt, um sein Volk zu läutern und dass er ihn später richten wird. Und genau das ist das, was wir hier finden, was der Ahasveros tut. Er ehrt zunächst den Haman und später wird er den Haman richten. Dieser Haman lässt sich von allen ehren und verherrlichen. Alle müssen sich vor ihm beugen und das ist genau das, was der Antichrist in der Zukunft tun wird. Wir lesen das in 2. Thessalonicher 2, dass der Mensch der Sünde sich da in den Tempel setzt und dass alle ihn göttlich verehren müssen. Aber, und ich habe das schon gesagt, Mordokai ist der Einzige, der sich nicht vor Haman beugt. Nun, wenn Mordokai ein Bild des Herrn Jesus ist oder auf den Herrn Jesus hinweist, dann wird uns ganz deutlich, dass der Herr Jesus dem Teufel zu keiner Zeit nachgegeben hat. Weder in der Wüste, noch in Gethsemane, noch am Kreuz. Der Jesus hat den Willen Gottes getan. Er hat sich niemals vor Satan geneigt. Wenn wir das jetzt praktisch auf uns anwenden, dann liegt für uns darin eine ganz eigentlich einfache Belehrung und doch oft schwierig umzusetzen. Wir als Christen sollen es so machen wie Mordokai. Wir sollen uns nur vor Gott beugen und niemals zulassen, dass wir uns vor anderen Menschen oder auch Dingen beugen, um ihnen zu dienen. Und ich glaube, das wissen wir aus eigener Erfahrung, wie schnell das kommen kann, dass wir uns doch vor anderen Dingen beugen. Vielleicht nicht vor Menschen, aber eben doch vor Dingen, die uns in unserem Leben wichtig sind. Gott ist der Einzige, den wir ehren und vor dem wir uns niederbeugen wollen. Und dass der Herr Jesus Gott ist, das wissen wir, deshalb gilt das natürlich für den Herrn Jesus auch. Dann zeigen uns die Verse 6 bis 15 in diesem dritten Kapitel, wie der Haman nun diesen Plan entwirft, alle Juden umzubringen. Er ist der Widersacher der Juden. Und den damaligen Gepflogenheiten auch folgend hat der Haman nun das Los geworfen, wann er denn diesen Plan umsetzen sollte. Und Gott sorgt dafür, dass der späteste Monat herauskommt. Es hätten Monate von 1 bis 12 herauskommen können und Gott sorgt in seiner Vorsehung dafür, dass der späteste Monat dabei herausgekommen ist. In dem Buch der Sprüche lesen wir, dass das Los in den Gewandbausch geworfen wird, aber dass die Entscheidungen von dem Herrn getroffen werden. Hier sehen wir ein Beispiel, wie Gott in Vorsehung seine Hand im Spiel hat. Nun, dieser Plan, die Juden zu vernichten, Antisemitismus, das ist prophetisch natürlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Teufel in der Zukunft das Volk der Juden vernichten will. Er hat versucht, den Herrn Jesus zum Tode zu bringen und er wird versuchen, den Überrest der Juden zum Tod zu bringen. Man kann das in Offenbarung 12 nachlesen. Da sehen wir den Drachen, den Teufel, der sowohl die Frau als auch das Kind, das sie gebiert, verschlingen will. Die Frau, ein Bild von Israel, das Kind, das sie dort gebiert, man kann das nachlesen, ein Bild des Herrn Jesus, und der Drache versucht, beide zu töten. Das ist immer die Absicht des Teufels, letztlich Christus zu schaden, aber eben auch denen, die Christus angehören. Heute sind wir das, in der Zukunft sind das die Juden. In Vers 13 lesen wir, dass der Haman vertilgen will, dass er ermorden will, dass er umbringen will. Da sehen wir den Teufel als den brüllenden Löwen. Dieses Vertilgen, Ermorden, Umbringen, das sind eindeutige Hinweise auf die große Drangsal der Juden. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf, dass die Juden, die in Susa sind und im ganzen Königreich der Perser bestürzt sind, dass sie entsetzt sind. Wir können das sehr gut nachvollziehen, aber sie haben keine Möglichkeit, sich selbst zu helfen. Ein eindeutiger Hinweis auf das, was den Juden in der Zukunft begegnen wird. Wenn wir das jetzt wieder auf uns übertragen, praktisch anwenden, dann wissen wir, dass wir als Christen drei Feinde haben. Wir haben einen Feind, der ist in uns. Das ist die Sünde, das Fleisch, die alte Natur. Wir haben einen Feind, der ist um uns herum. Das ist die Welt. Und wir haben einen Feind, der ist direkt gegen uns. Und den haben wir hier. Das ist der Teufel. Der Teufel ist der Feind von außen, der gegen uns ist, der versucht, uns zu schaden, der versucht, uns zum Fallen, zum Sündigen zu verleiten, der uns am liebsten vernichten möchte, obwohl wir wissen, dass das nicht geht, denn niemand kann uns aus der Hand des Herrn Jesus rauben. Aber wir sehen auch die Taktiken des Teufels, die werden auch hier deutlich, ganz besonders seine Gewalt, Todesdrohung, die er hier hat. Aber in Vers 8 sehen wir auch, dass der Teufel Lüge mit Wahrheit vermischt. Da sagt er nämlich zum König, dieser Haman von dem Volk Israel, es ist ein Volk zerstreut und abgesondert unter den Völkern. Das war wahr, was er da gesagt hat. Aber dann heißt er, sie sind die Anordnungen des Königs, tun sie nicht. Und das war nicht wahr. Die Juden haben sehr wohl den Anordnungen des Königs gefolgt. Wir sehen, der Haman vermischt Wahrheit mit Lüge. Und das ist genau das, was der Teufel auch tut. Das ist genau das, was der Teufel tut. Wahrheit mit Lüge zu vermischen. Wenn er mit der platten Lüge kommt, kann man das schnell erkennen. Aber wenn er Wahrheit mit Lüge vermischt, dann wird es gefährlich. Also diese beiden Taktiken, die wir hier sehen, die wendet der Teufel auch heute an. Gewaltandrohung. In vielen Ländern werden Christen verfolgt. Da passiert genau das, was der Haman hier mit den Juden machen will, dass er sie umbringen, vernichten will, ermorden will. Und in anderen Ländern, das gilt besonders auch für uns, ist eben eher diese Vermischung von Wahrheit und Lüge die große Gefahr. In Kapitel 4 sehen wir, wie Mordecai und Esther von diesem Clan Hamans erfahren und wie dieser Mordokai seine Kleider zerreißt. Ein Bild der Trauer, das ist überhaupt keine Frage. Ich habe schon gesagt, wir finden nicht, dass der Mordokai gebetet hat. Es wird zumindest nicht berichtet, er hat sicherlich gebetet, aber hier wird vom Fasten geredet. Nun, wenn wir wieder an die prophetische Linie denken, dann werden die Juden auch geistlich fasten, das heißt, sie werden trauern. Dieses Zeichen der tiefen Trauer, Fasten, oft dann verbunden auch mit Sacktuch und Asche. Aber wir sehen hier auch, dass Mordokai leidet, dass Mordokai bedroht wird. Und wir denken daran nochmal, dass der Todesbefehl, der damals dem Mordokai galt, auch dem Herrn Jesus gilt und dass der Jesus nicht nur bedroht wurde vom Tod, sondern dass er tatsächlich gestorben ist. Und wenn wir das prophetisch anwenden, dann zeigt uns das zweite Buch der Psalmen ganz besonders, wie der Herr Jesus, der Messias, mit seinem irdischen Volk leidet. In Jesaja 63 lesen wir diesen bekannten Satz: In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und das gilt zuerst für den jüdischen Überrest. Aber es gilt eben auch wieder praktisch für uns. Diesen Vers, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, den können wir sehr gut auf uns anwenden. So wie Mordokai mit der Esther litt und ja selbst bedroht war, so leidet auch Christus, der Jesus, mit uns. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir bedroht werden, wenn wir bedrängt werden, wenn der Teufel uns angreift, dann dürfen wir wissen, unsere Bedrängnis ist die Bedrängnis des Herrn Jesus. Er leidet mit uns. Und das gibt uns Mut und am Ende wird der Herr Jesus uns retten. Dann kommen wir zum nächsten Teil in Kapitel 4, die Verse 9 bis 17, eine relativ lange Passage, die zeigen uns dann, wie Esther sich bei dem König für die Juden verwenden will. Und wir lernen in diesem Abschnitt, dass die Annahme beim König reine Gnade ist. Esther hatte, obwohl sie Königin war, kein Recht zum König zu gehen. Sie hatte kein Recht, den König zu bitten um Hilfe, sondern es war reine Gnade. Nun wieder die prophetische Anwendung, die wir machen dürfen. Der Überrest aus den Juden muss lernen, auf der Grundlage der Gnade von Gott angenommen zu werden. Nach dem Gesetz, das damals galt, hätte Esther sterben können. Auf der Basis von Gesetz gab es für sie keine Sicherheit der Annahme, aber eben auf der Basis der Gnade. Und wenn Gott sich dem Überrest der Juden in der kommenden Zeit zuwenden wird, dann wird das für diesen Überrest auch Gnade sein. Das ist übrigens das Gleiche, was wir im Buch Ruth finden, wo Ruth auch ein Bild des Überrestes ist und Gnade findet in den Augen von Boas. Wenn wir an uns denken, dann können wir hier aus diesem Abschnitt wieder eine Reihe von praktischen Belehrungen ziehen. Noch einmal das, was wir schon mal gesehen haben, dass niemand nach seinen eigenen Vorstellungen zu Gott kommen kann. Ahasveros hatte das genau festgelegt, wie man zu ihm kommen konnte. Und auch Gott legt es fest, wie wir zu ihm kommen. Nicht nach unseren eigenen Vorstellungen, sondern so, wie Gott das möchte. Wir kommen auch nicht zu Gott auf der Grundlage von Gesetz und Recht. Wenn ein Mensch auf der Basis des Gesetzes zu Gott kommen will, dann lesen wir in Römer 4, das Gesetz bewirkt Zorn. Auf der Grundlage von Gesetz, von eigenen Taten, von dem, was gut ist in unseren Augen, können wir niemals zu Gott kommen, sondern jeder Mensch kann nur auf der Grundlage der Gnade angenommen werden. Esther wartete darauf, dass der König ihr dieses goldene Zepter reichte. Wenn er das tat, war sie angenommen. Hätte er ihr dieses goldene Zepter nicht gegeben, dann wäre sie ein Kind des Todes gewesen. Wenn wir Menschen zu Gott kommen, dann kommen wir zu Gott auf der Grundlage von Gnade. Und das Wesen von Gnade, das ist eben, dass es unverdient ist. Wenn wir etwas verdient haben, ist es keine Gnade mehr. Aber wenn wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben, dann ist es Gnade. Und auf dieser Grundlage können wir angenommen werden. Das Zweite, was uns in diesem Abschnitt hier sehr beeindruckt, ist die Tatsache, welches Vertrauen Mordecai in Gott hat. Er sagt zu Esther: Esther, wenn du nicht zu Gott gehst und dein Volk rettest, dann wird Gott das Volk auf eine andere Weise retten. Das ist interessant, dass der Mordecai das so formuliert. Er hat also ein sehr, sehr großes Vertrauen. Er ist überzeugt davon, dass Gott die Juden retten wird. Das ist ziemlich beeindruckend. Das zeigt uns seinen großen Glauben. Aber es liegt noch eine dritte Lektion hier drin, nämlich, dass Gott damals nicht auf Esther angewiesen war. Er wollte die Fürbitte von Esther. Sie sollte sich für das Volk verwenden, aber Gott war nicht auf Esther angewiesen. Er hätte das Volk auch auf andere Weise retten können. Gott hat viele Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen, auch heute. Aber Gott möchte auch uns benutzen. Er möchte, dass wir wie Esther damals Fürbitte tun für sein Volk. Der Weg zum Thron der Gnade. Was tun wir da? Wir verwenden uns, wir tun Fürbitte, aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für das ganze Volk Gottes. Mordecai nennt das Volk hier das Volk Esthers. Er sagt, dein Volk. Das Volk Gottes ist Gottes Volk, so wie Israel auch Gottes Volk war, aber es ist auch unser Volk. Wir sind miteinander verbunden, wir bilden eine große Familie und so wie Esther in der Not Fürbitte tat für ihr Volk, so dürfen wir auch Fürbitte tun für unser Volk, für das Volk Gottes. Für die Glaubensgeschwister, die wir kennen, aber auch für die Glaubensgeschwister, die wir nicht kennen. Es gibt so viele Nöte, es gibt so viele Schwierigkeiten, es gibt so viel Gefahrenpotenzial, wie wir hier auch sehen, dass Gott möchte, dass wir uns in der Fürbitte für andere gebrauchen lassen, so wie Esther das hier auch tut. Dann kommen wir zu Kapitel 5 und in den ersten vier Versen sehen wir, wie Esther zu dem König kommt und wie es dann so schön heißt in Vers 2, sie erlangte Gnade in seinen Augen und der König reichte Esther das goldene Zepter und dann fragt er nach ihren Wünschen. Nun, es ist interessant, in Kapitel 5, Vers 1, Esther kommt am dritten Tag. Der dritte Tag ist in der Bibel sehr oft ein Hinweis auf die Auferstehung. Am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden. Und der Überrest, wenn wir das prophetisch anwenden, wir sehen das auch im Propheten Hosea, in diesem angeführten Vers in Kapitel 6, Vers 1 bis 2, da steht, dass Gott das Volk verlassen hat und dass er sie am dritten Tag wieder annehmen wird. Auf der Grundlage der Auferstehung des Sieges des Herrn Jesus vom Kreuz wird der Überrest angenommen. Jetzt wieder praktisch für uns, diese Annahme von Esther. Wir sind angenommen aus Gnaden. Das haben wir eben gesehen. Aber die Grundlage auf Seiten Gottes ist ein goldenes Zepter. Es ist auch Gerechtigkeit. Wisst ihr, wenn Gott Gnade übt, dann kann er nicht Sünde einfach ungeschehen lassen. Da kann er Sünde auch nicht einfach ungerichtet lassen. Gott braucht eine gerechte Grundlage, auf der er Gnade üben kann. Und genau die hat er in dem Werk des Herrn Jesus gefunden. Indem der Herr Jesus die Strafe getragen hat, die wir verdient hatten, gibt es für Gott jetzt eine Grundlage, Gnade zu üben. So kommt jeder Sünder heute zu Gott. Nicht indem Gott einfach sagt, okay, du hast zwar viel Schlimmes getan, aber ich mache mal die Augen zu und gucke nicht hin. Nein, so übt Gott nicht Gnade. Gott übt Gnade auf der Grundlage von Gerechtigkeit. Aber zweitens dürfen wir lernen, dass Gott gerne hört, wenn wir zu ihm kommen. In den Sprüchen lesen wir, das Gebet des Aufrichtigen ist sein Wohlgefallen. Das ist interessant. Gott freut sich, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn um etwas bitten. Wir Menschen, wir freuen uns vielleicht nicht immer, wenn uns jemand um etwas bittet. Es mag sein, dass wir trotzdem die Bitte erhören, aber es ist nicht immer so, dass wir uns darüber freuen. Aber Gott hat Freude daran. Das Gebet des Aufrichtigen ist Gottes Wohlgefallen. Und der Hebräerbrief sagt uns, wir haben Freimütigkeit, zum Thron der Gnade zu gehen, weil wir wissen, dass Gott gerne hört und dass Gott gerne erhöht. Dann kommen wir zu Kapitel 5, zu den Versen 5 bis 8. Der König hatte ja gefragt, Esther, was soll ich für dich tun? Und dann sehen wir, dass Esther ein erstes Gastmahl abhält, aber bei diesem Gastmahl, also den König einlädt, den Haman, aber bei dieser Gelegenheit noch nicht ihren Wunsch vorbringt. Wir sehen, dass Esther etwas zögert. Wir wissen nicht genau, warum sie das tut. Wenn wir es prophetisch anwenden, dann können wir vielleicht daran denken, dass der Überrest aus Israel, der Überrest der Juden, noch nicht sofort das volle Vertrauen zu Gott hat, sondern dieses Vertrauen wachsen muss. Wenn wir das praktisch anwenden auf uns, dann müssen wir auch lernen, Gott ganz zu vertrauen. Jakobus sagt, wir sollen beten, ohne irgend zu zweifeln. Und wir wissen, wie oft wir zwar beten, auch unsere Bitten vorbringen, aber das doch mit einer gesunden Portion Zweifel tun. Trauen wir Gott wirklich alles zu? Wie oft haben wir um Dinge gebeten und haben doch gedacht, naja, also die Wahrscheinlichkeit, dass Gott uns das geben wird, die ist doch gering. Nun wissen wir, Gott gibt uns nicht alles, worum wir bitten, weil auch manche Bitten töricht sind. Aber es geht darum, dass wir Vertrauen haben, dass Gott das Richtige aus unseren Bitten macht. Dann haben wir in den Versen 9 bis 14 von Kapitel 5, also in den restlichen Versen, diesen Plan von Haman. Der Haman ist zuerst noch fröhlich und guten Mutes. Dann sieht er wieder den Mordokai, der sich nicht vor ihm niederbeugt, und dann wird er mit Grimm erfüllt, lesen wir in Vers 9. Dann kommt er nach Hause, erzählt zu Hause von der Herrlichkeit seines eigenen Reichtums, von der Menge seiner Söhne und wie der König ihn groß gemacht hat und seinen Plan, den Mordokai hängen zu lassen. Er stellt diesen Baum auf, diesen Galgen in seinem eigenen Garten, an dem der Mordokai nun hängen soll. Nun, dieser Galgen, dieser Baum war für Mordokai bestimmt. Und Mordokai ist nie an diesen Galgen, an diesen Baum gekommen. Er wurde verschont. Mordokai ist nicht gestorben. Aber wenn wir an den Herrn Jesus denken, dann ist der Herr Jesus gestorben. Und dieser Galgen, der dann von Haman aufgestellt wurde, war dann schlussendlich ja der Galgen, an dem er selbst seinen Tod fand. Und so sehen wir, dass der Teufel durch seine eigene Waffe den Tod vorgestellt in diesem Galgen besiegt werden wird. Gott hat dem die Macht des Todes genommen, der die Macht des Todes hat, und das hat er getan durch seinen Tod am Kreuz. Nochmal, Mordokai wurde verschont, ebenso wie Isaak in 1. Mose 22 verschont wurde. Aber wenn wir an den Herrn Jesus denken, ihn hat der Tod tatsächlich getroffen. Nun, wenn wir es ganz praktisch anwenden, dann haben wir hier eine einfache Belehrung. Stolz, sagt uns die Sprüche, Kapitel 16, Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Und nochmal Sprüche 26, wer eine Grube gräbt, fällt hinein, und wer einen Stein wälzt, auf den kehrt er zurück. Ein Vers, der zu einem bekannten deutschen Sprichwort geführt hat, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das kann man hier bei Haman so deutlich sehen, wie nur irgendetwas. Bei Haman war das krass, er wollte jemanden töten und hat selbst den Tod gefunden. So krass muss es bei uns nicht sein. Aber wir sind im Grunde aus dem gleichen Holz geschnitzt wie auch Haman. Anderen eine Grube zu graben. Wie oft tun wir das? Bewusst, vielleicht unbewusst, etwas hinterhältig oder nicht, aber dieses grobe Graben, einem anderen Schaden zufügen zu wollen. Nochmal, das muss nicht so weit gehen wie hier, aber anderen Schaden zu wollen, das steckt in uns allen drin, und ich denke, wir können das hier wirklich sehr, sehr deutlich lernen am Beispiel, an diesem negativen Beispiel von Haman. Nun, jetzt dreht sich das Blatt in Kapitel 6, und wir lernen in den ersten 14 Versen, dass nun auf einmal Haman dem Mordokai ehren muss. In diesem Kapitel 6, und das ist gar nicht so ein ganz kurzes Kapitel, wird die Esther eigentlich nur im letzten Vers so beiläufig erwähnt. In Kapitel 10 wird sie gar nicht erwähnt. Es geht jetzt hier um Mordokai. Es geht, wenn wir daran denken wollen, um den Herrn Jesus. Der König kann nicht schlafen. Eine schlaflose Nacht. Ich habe das in der Einleitung schon gesagt. Eigentlich etwas Unbedeutsames, dass jemand mal nicht schlafen kann. Aber Gott hat es so geführt, dass der König genau in dieser Nacht nicht schlafen kann. Eine Nacht, bevor Mordechai umgebracht werden soll. Der König, und das ist ungewöhnlich, fragt nach dem Buch der Chroniken. Normalerweise hätte der König sich irgendeine Frau kommen lassen. Das wäre typisch für einen persischen König gewesen. Wenn er nicht schlafen kann, hätte er sich die Zeit mit Frauen vertrieben. Aber er fragt nach den Chroniken. Zufall oder Gottes Vorsehung? Natürlich hat Gott das so geführt. Und dann kommt der Morgen und der König sucht sich den ersten Besten, der gerade da ist, um den Mordechai zu ehren, weil er in den Chroniken gelesen hat, dass der Mordechai ihm das Leben gerettet hat und dafür keine Ehre bekommen hat, keine Belohnung. Und das war eine Beleidigung eigentlich des Königs. Das hätte nicht passieren dürfen. Der König will das nachholen und der erste Beste, der ihm jetzt über den Weg läuft, der soll diesen Auftrag bekommen. Wer ist dieser erste Beste? Haman. Zufall? Nein, kein Zufall. Gottes Vorsehung. Genau so wollte Gott das haben. Der König kann nicht schlafen, der König lässt sich die Chroniken holen, er liest auch in den Chroniken ausgerechnet diese kleine Begebenheit, wie der Mordechai ihm das Leben gerettet hat und am nächsten Morgen der Erste, der ihm über den Weg läuft, ist Haman. Haman muss Mordechai ehren. Am Anfang hat Mordechai keine Ehre bekommen, dafür, dass er dem König das Leben gerettet hat. So hatte er Jesus auch keine Ehre bekommen. In Daniel 9 lesen wir, dass der Messias gekommen ist und nichts haben würde, obwohl er sein Leben gegeben hat, aus den Juden, aus dem Volk der Juden insgesamt, keine Ehre. Aber jetzt ehrt Ahasveros Mordechai, so wie Gott seinen Sohn, den Messias, Christus, ehrt. Und er wird geehrt, dieser Mordechai wird geehrt, bevor das Volk der Juden gerettet ist. So ist Christus jetzt auch geehrt, bevor er die Regierung antritt, bevor das Volk Israel durch diese große Übung geht. Und jetzt sehen wir, dass Gott nicht mehr gegen sein Volk handelt, sondern für sein Volk. Ahasveros handelt nicht mehr gegen die Juden, sondern für die Juden. Und so wie wir vorhin gesehen haben, dass Gott zuerst den Antichristen, diesen nichtigen Hirten, selbst erweckt, um sein Volk zu prüfen, sehen wir jetzt, wie Gott seinem Volk hilft. Das ist hier der große Wendepunkt in der Geschichte im Verhalten von Ahasveros. Und ja, es ist fast Ironie des Schicksals, dass Gott den größten Widersacher Mordechais gebraucht, um Mordechai zu ehren. Haman war so siegessicher, war so voller Freude darüber, dass er seinen Feind, den Mordechai, nun endlich besiegt hat und nun beginnt seine Niederlage. In Jesaja 54 sagt Gott über sein Volk: Keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Die Waffe, die gegen Mordechai gerichtet wurde, würde ihn nicht treffen. Heute ist es so, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, Torheit ist, aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Weisheit der Weisen will ich vernichten, Haman. Den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Haman hatte sich das so toll ausgedacht. Ein todsicherer Plan in seinen Augen. Und dieser todsichere Plan für Mordechai wurde zum todsicheren Plan für ihn selbst. So hat Gott das hier geführt und so wird er es auch in Zukunft führen. Die Feinde des Volkes Israel sind am Ende diejenigen, die selbst vernichtet werden. Die Feinde, die sich heute gegen uns richten, sind am Ende die Feinde, die selbst gerichtet werden. In 2. Thessalonicher 2, da sehen wir diesen Wechsel in Bezug auf uns. Die, die uns heute bedrängen, sind dann diejenigen, die bedrängt werden. Und wir, die wir heute bedrängt werden, haben dann in der Zukunft Ruhe und Sicherheit und Rettung, genauso wie das hier auch passiert ist. Mordecai wird geehrt. Er bekommt, das lesen wir in Kapitel 6, Vers 8, ein Kleid. Er bekommt ein Ross, ein Pferd, eine Krone und öffentliche Ehre. Wir denken so ein bisschen an Josef. Ich habe das vorhin schon mal angeführt in 1. Mose 41. Wie der Pharao Josef ehrt, sind es ganz ähnliche Dinge. Das Kleid, ein Bild der Auferstehung und der Herrlichkeit, des Herrlichkeitsleibes, den der Herr Jesus hat. Das Pferd, das Ross hier, ein Symbol des Sieges im Kampf. So wird der Herr Jesus in Zukunft vom Himmel herniederkommen auf diesem Ross. Lesen wir in der Offenbarung, auf diesem weißen Pferd. Und er wird siegen. Er trägt die Krone, ein Hinweis auf die Regierung. Und er wird öffentlich geehrt. Jedes Knie wird sich vor dem Herrn Jesus beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Dann ist es auffallend, dass wir am Ende von Kapitel 6 lesen, in Vers 12, Mordecai kehrt zum Tor des Königs zurück. Er war geehrt worden, alle hatten sich vor ihm niedergeworfen und jetzt geht er in seine alte Stellung zurück. Wenn wir daran denken, was Gott heute mit dem Herrn Jesus getan hat, er hat ihn geehrt und verherrlicht, er hat ihn hoch erhoben zu seinen Rechten und trotzdem noch regiert der Herr Jesus nicht. Mordecai muss noch bis Kapitel 10 warten, bis er öffentlich auch diese Stellung einnimmt oder ausübt, die er bereits hatte. Und so ist das bei dem Herrn Jesus auch. Dass die Herrschaft des Herrn Jesus ist noch zukünftig. Alle Dinge sind ihm schon unterworfen, sagt uns der Hebräerbrief, Kapitel 2. Aber wir sehen ihn noch nicht alle Dinge unterworfen. Er hat seine Regierung noch nicht öffentlich angetreten. Wir anerkennen seine Regierung heute schon, seine Autorität, aber öffentlich hat er sie noch nicht angetreten, so wie das hier bei Mordecai auch der Fall ist. Nun, dann war ja das Problem, dass der König gesagt hatte, alle Juden sollen ermordet werden. Das war ein Gebot des Königs und wir wissen aus dem Propheten Daniel, dass ein Gesetz der Meder und Perser nicht so einfach geändert werden konnte. Was diese Könige einmal gesagt hatten, das hatte eine solche Autorität, dass sie selbst ihre eigenen Gesetze nicht einfach ändern konnten. Wir sehen das in Daniel 6 bei Darius auch sehr deutlich. Er hatte gesagt, dass derjenige, der etwas von jemand anders erbitten würde, als nur von ihm in die Löwengrube geworfen wurde. Und als es Daniel traf, hatte der Darius keine Möglichkeit, von diesem Gebot zurückzuziehen. So ähnlich ist es hier auch. Dieses Dekret gegen die Juden zu ermorden, das bestand und jetzt musste eine Möglichkeit gefunden werden, dass dieses Dekret, dieses Gebot doch nicht in dieser Form umgesetzt wurde. Und wieder gebraucht Gott Esther. Esther soll jetzt diese Bitte und bringt diese Bitte vor den König. Esther war eine schwache Frau. Wie sollte Esther, eine schwache Frau, ihr ganzes Volk retten? Nun, Esther benutzt die Waffe, die jedem Gläubigen zur Verfügung steht. Die Waffe der Fürbitte. Sie geht zum König und bittet. Und das ist genau das, was wir auch tun können. Wir unterschätzen die Waffe des Gebets. Der schwächste Gläubige hat diese Waffe in der Hand. Es ist interessant, in Epheser 6 haben wir ja diese ganze Waffenrüstung mit all den verschiedenen Waffen, die da genannt werden. Und die Waffen haben alle eine geistliche Bedeutung. Das Schwert und der Brustschild und der Helm. Aber dann kommt das Letzte, die letzte Waffe. Und da spricht der Apostel plötzlich nicht mehr in einer bildlichen Sprache, sondern die letzte Waffe der Waffenrüstung, da sagt Paulus zu aller Zeit betend. Es ist die schärfste Waffe, die wir in der Hand haben. Und vielleicht die Waffe, die wir oft am wenigsten benutzen. Esther bittet um Gnade. Esther legt auch ein Bekenntnis ab. Sie bekennt sich jetzt zu diesem Volk der Juden, was sie vorher nicht getan hat. Aber dieses Gebet, das ist das, was Esther jetzt hilft. Ja, und dann kommen wir zu den Versen 7 bis 10 in Kapitel 7. Und da sehen wir, dass nun dieser böse Haman zuerst gerichtet wird. Wir sehen, wie der König, als er hört, was der Haman gemacht hat, was der Haman für einen Plan vorhatte, wie der König ergrimmt und wie der König wirklich böse wird. In Vers 7 lesen wir, der König stand in seinem Grimm vom Weingelager auf und ging in den Garten des Palastes. Salomo sagt in den Sprüchen, der Grimm des Königs gleicht Todesboten. Und genau das ist hier passiert. Das Schicksal Hamans war in diesem Augenblick besiegelt, als der König voller Zorn rausging. Nun, Esther hatte ihre Bitte vor dem König ausgebreitet. Und jetzt sehen wir, dass Esther auf einem Polster sitzt. Nun, ein Polster spricht von Ruhe. Und das spricht auch praktisch von uns, zu uns. Wer Gnade gefunden hat, der hat Ruhe gefunden. Wir sehen, wie der Haman jetzt weiß, was passiert. Er wird nervös, er versucht noch irgendwie sein Leben zu retten, aber es ist vergeblich. Für Haman keine Ruhe, für Esther Ruhe. Und so geht es am Ende jedem Feind Gottes. So geht es jedem, den der Teufel instrumentalisiert, so geht es letztlich jedem, der bei Gott, bei dem Herrn Jesus, keine Ruhe gefunden hat. Haman wird verhüllt, er ist in Finsternis und er geht in den Tod. Das Schicksal jedes Menschen, der Gott feindlich gegenüber steht. Nun, auch das hat wieder eine prophetische Bedeutung. Wir haben das gesehen, Haman, ein Symbol dieser satanischen Macht in dem Antichristen. Wenn man ein bisschen so die Prophetie verfolgt, dann hat man den Eindruck, ja, es sieht so aus, als wenn der Antichrist auf der ganzen Linie Erfolg haben würde. Aber am Ende wird er gerichtet. Am Ende wird er von dem Jesus selbst gerichtet. Der Antichrist ist der Feind und Bedränger der gläubigen Juden. Er wird hier genannt, dieser böse Haman. Und das ist letztlich der Teufel, der den Antichrist gegen die Juden benutzt und der am Ende in den Feuersee geworfen wird. Der Antichrist ist übrigens gemeinsam mit dem römischen Herrscher, mit dem europäischen Herrscher, der erste Mensch, der im Feuersee landet. Noch bevor alle anderen in den Feuersee kommen, was dann am großen weißen Thron der Fall sein wird. Praktisch, ich habe das schon kurz angedeutet, am Ende sind die Rollen vertauscht. Mordekai war bedroht und wird gerettet. Haman war der Bedroher und findet den Tod. Der Galgen für Mordekai wird zum Galgen für Haman. Und Gott sagt im Galaterbrief, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Haman hat das versucht, aber Gott lässt sich nicht spotten. Ja, eine lange Zeit, ja. Gott hat auch Geduld, Gott schaut zu. Er schaut auch heute zu, wie manches Böse sich entwickelt. Aber es gilt, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch, auch Haman, auch wir, was wir säen, werden wir ernten. Das ist ein Prinzip der Regierung Gottes, das sehen wir hier bei Haman sehr, sehr deutlich. Wer Gott nicht annimmt, wer den Herrn Jesus Christus nicht annimmt, wird am Ende das ernten, was er gesät hat. Wie sehr die Rollen vertauscht sind, das sehen wir dann zu Beginn von Kapitel 8. Dort übernimmt nämlich Mordekai diese Stellung Hamans. Esther setzt Mordekai über das Haus Hamans. Prophetisch, der Zeitpunkt wird kommen, wo die Macht Satans gebrochen ist. Die beiden Tiere, der Römer und der Israelit, sie werden, der Antichrist, sie werden in den Feuersee geworfen. Der Überrest bekennt sich zu dem Messias, so wie Esther und Mordekai jetzt ganz offen hier als eine Einheit auftreten. Und dieser Überrest wird den Messias als König anerkennen. Auch darin liegt wieder für uns eine praktische Bedeutung. Wir haben gesehen, die Esther hat zuerst verschwiegen, dass sie Jüdin war. Sie hat verschwiegen, dass sie eine Beziehung zu Mordekai hatte. Aber jetzt bekennt sie sich offen zu Mordekai. Wir wollen für uns daraus lernen, dass wir den Namen des Herrn Jesus vor den Menschen bekennen. Und uns nicht erst auf seine Seite stellen in der Zukunft, wo er erhöht ist. Dann werden wir auf seiner Seite stehen. Wir werden mit ihm verherrlicht sein. Aber wir wollen auch jetzt, wo der Herr Jesus abgelehnt ist, dem Herrn Jesus den ersten Platz in unserem Leben geben. Mordecai wird jetzt öffentlich erhöht. Er bekommt den Siegelring des Königs. Der Siegelring spricht von der regierenden Gewalt, mit der der Jesus dann öffentlich herrschen wird, hier auf dieser Erde. Bei Josef ist es genauso, er bekommt auch den Siegelring von dem Pharao. Nun für uns wieder eine praktische Anwendung. Wir wollen den Herrschaftsanspruch des Herrn Jesus heute schon anerkennen. Nicht erst dann, wenn er regiert. Dann ist es nicht so schwierig, seinen Herrschaftsanspruch anzuerkennen. Aber jetzt wollen wir ihn anerkennen, wo die Menschen den Jesus noch nicht akzeptieren als den Herrn. Jetzt sehen wir, wie Esther dann noch einmal für ihr Volk eintritt. Und sie beweist Liebe für ihr Volk. In Vers 6, wie könnte ich das Unglück ansehen, das mein Volk treffen wird? Wie könnte ich den Untergang meines Geschlechtes ansehen? Nun, der Ahasverus konnte diese Bitte der Esther nicht abschlagen. Und deshalb findet er dann auch eine Lösung für das Problem. Und Gott wird eine solche Fürbitte für sein Volk auch nicht ohne Antwort lassen. Er gibt, so wie Ahasverus hier der Esther, Gnade um Gnade. Der Ahasverus trifft dann diese Entscheidung, dass die Juden sich an ihren Feinden rächen dürfen, dass sie den Spieß umdrehen dürfen. Und es ist interessant, wie die Ausleger das interpretieren. Ich zitiere hier mal von Arno Gäbelein, der hat dazu Folgendes gesagt. Indem sie, also die Juden, nach dieser zweiten Proklamation handelten, die zweite Proklamation, das ist die, dass die Juden sich an ihren Feinden rächen durften und ihrem Inhalt glaubten, erfuhren sie dies. Während das erste Dekret weiter bestand und nicht widerrufen werden konnte, verschonte sie das zweite von dem Tod und gab ihnen Freiheit. Ihr könnt das zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen. Wer den Text jetzt nicht so vor Augen hat, für den ist es vielleicht etwas schwierig zu verstehen. Aber lest das nochmal zu Hause in Ruhe durch, dann wird das sofort klar. Der Erlass des Lebens ist immer stärker als der Erlass des Todes. Leben ist stärker als Tod, vor allen Dingen dann, wenn es von Gott kommt. Wir wollen eine praktische Anwendung wieder machen. Dem Tod wird hier mit dem Tod begegnet. Und wenn wir an uns denken, dann wissen wir, unser Leben, unser Sieg, ist der Tod des Herrn Jesus. Der Tod des Sohnes Gottes befreit von dem Urteil des Todes. Christus ist für uns gestorben, so sagt es uns das Neue Testament. Und das bringt Glück, das bringt wahres Leben. Und das sehen wir jetzt hier bei den Juden, wie dann in der Folge diese große Freude da ist und dieses Freudenfest, das heute das Purimfest ist, gefeiert wird. Davon sprechen die Verse 15 bis 17. Diese Freude der Juden, Mordecai, ein Bild des Herrn Jesus, geht vom König hinaus, in königlicher Kleidung, mit der goldenen Krone, ein Mantel aus Byssus und Purpur. Das alles symbolisiert die wunderbare Herrlichkeit, königliche Herrlichkeit des Herrn Jesus als König der Könige und Herr der Herren. Das ist der Jesus für uns heute schon im Glauben, aber das wird er für sein irdisches Volk, für den Überrest der Juden in der Zukunft einmal sein. Die Juden sind voller Freude und Wonne und Ehre. Und was sagt uns der Psalmdichter? Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Wenn wir diesen Vers lesen, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten, denken wir oft an den Jesus. Und das ist auch richtig. Aber wenn wir mal diesen Psalm 126 lesen, dann spricht der Psalm in erster Linie von dem Überrest der Juden in der kommenden Drangsal. Mit Tränen säen, mit Jubel ernten. Das wird für die Juden gelten. Durch die große Drangsal gehen sie, durch ein Tränental, und dann kommt diese herrliche Freude am Ende. Und übrigens für uns in der praktischen Anwendung gilt es genauso. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit der Schwierigkeiten, der Übungen, der Prüfungen. Und da gibt es auch manche Tränen. Aber der Jubel, die Freude kommt am Ende. Nun, In Kapitel 9 sehen wir dann, wie die Juden Rache nehmen an ihren Feinden. Ihr könnt das bitte zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen. Sie werden sich an ihren Feinden rächen. Aber der Sieg, den diese Juden einfahren, der ist nicht von Mordecai zu trennen. Mordecai wird immer größer werden und immer größer sein, und das wird der Jesus in den Augen der Juden. Er wird wachsen, er wird immer herrlicher und größer werden, bis er dann in die Herrlichkeit des Reiches eingeht. Dann sehen wir hier noch in Kapitel 9, dass die Söhne Hamans das gleiche Schicksal erleiden wie ihr Vater. In Vers 10 heißt es: Und die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Amadetas, des Widersachers der Juden, kamen auch um. Die Söhne Hamans erleiden das gleiche Schicksal wie ihr Vater. Wenn wir das praktisch anwenden, dann müssen wir sagen, wer den Teufel zum Vater hat, bringt die Ewigkeit ebenfalls im Feuersee zu. Der Feuersee, das sagt der Jesus, ist für den Teufel bestimmt. Aber wer dem Teufel folgt, wer mit ihm diese enge Beziehung eingeht und nicht den Jesus im Glauben annimmt, der wird das gleiche Schicksal erleiden wie der Teufel. Auch das ist wahr. Dann wird dieses Purimfest gefeiert. Kapitel 9, Vers 18 bis 32 kann man das nachlesen. Übrigens ein Fest, das die Juden heute noch feiern. Purim bedeutet, oder Pur bedeutet Los, dieses Los, das geworfen wurde. Danach wird dieses Purimfest gefeiert. Ganz sicherlich ein Hinweis auf das kommende Friedensreich, das von Freude gekennzeichnet ist. Diese Freude, die wir in diesem Kapitel sehr deutlich finden. Aber auch praktisch dürfen wir wieder denken. Jeder geistliche Sieg eines Christen, so wie die Juden hier einen Sieg errungen hatten, ist mit Freude verbunden, aber jeder Sieg ist auch mit dem Herrn Jesus verbunden. Dieser Sieg damals war der Sieg Mordecais. Es war der Sieg der Juden, aber auch der Sieg Mordecais. Und wenn wir heute siegreich sind als Christen, ist das immer verbunden mit der Person des Herrn Jesus. Nun, Mordecai sagte, die Juden sollten jedes Jahr dieses Fest feiern, als Erinnerung an den Sieg über ihre Feinde, an die Niederlage Hamans. Nun, wir Christen haben auch eine Feier, ein Fest an die Erinnerung unseres Herrn. Ich denke jetzt an das Abendmahl. Es wird im Neuen Testament nicht eine Feier genannt, aber es ist doch wie eine Feier, eine Erinnerung, eine freudige Erinnerung an den Sieg unseres Herrn. Wenn wir morgen wieder Gelegenheit haben, an unseren Herrn zu denken, beim Mahl des Herrn, wenn wir von dem Brot essen, aus dem Kelch trinken, das ist auf der einen Seite eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass der Herr Jesus für uns den Tod erdulden musste, aber auf der anderen Seite ist es auch mit einer sehr großen Freude verbunden. Und diese Freude, die darf man uns auch anspüren. Wir kommen zum letzten Kapitel, das kürzeste Kapitel. Wir haben das zu Beginn gelesen, nur 3 Verse. Und es ist vielleicht das schönste Kapitel dieses Buches, weil wir in diesem Buch nur noch von Mordecai und von Ahasveros lesen. Esther wird nicht mehr erwähnt. Diese wenigen Verse, die beschreiben uns die Größe Mordecais, und das lässt uns an die Größe der Person des Herrn Jesus denken. Christus wird groß sein. Vers 2: Alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordecais, zu der der König ihn erhob. Bevor der Jesus geboren wurde, gibt es eine prophetische Aussage über ihn. Lukas 1, da heißt es: Dieser wird groß sein, das ist der Herr Jesus, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott wird, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Das ist das, was uns hier dieses letzte Kapitel vorschattet. Die Größe Mordecais, die Größe des Herrn Jesus. Mordecai wurde der Erste nach dem König. Christus ist auch der Erste nach dem König. Als Mensch ist nur Gott über ihm. Als Gott ist es kein Unterschied, aber als Mensch ist Gott über ihm. Wie bei Josef auch in 1. Mose 41. Er war der Zweite nach dem König. Der Jesus wird als Sohn des Menschen regieren und da wird er nach dem König, nach Gott, der Größte sein. Christus wird groß sein, keiner ist ihm zu vergleichen. Dann lesen wir, dass Mordecai wohlgefällig war. Alle werden den Herrn Jesus lieben und ehren. Wenn wir an Israel denken, an die Zukunft, dann lesen wir, Mordecai sucht das Wohl seines Volkes. Der Jesus wird die Juden im tausendjährigen Reich segnen. Und Mordecai redet zum Frieden seines Volkes. Der Jesus wird in Frieden und Gerechtigkeit hier auf dieser Erde regieren. Das Volk der Juden wird durch die tiefe Drangsal gehen. Der Jesus wird sie darin begleiten. Er ist selber durch diese Drangsal gegangen und hat den Tod erduldet. Und dann wird er dieses herrliche Friedensreich aufrichten. Aber es bleiben noch einige praktische Fragen aus Kapitel 10 für uns übrig. Vielleicht war manches jetzt gerade in der zweiten Teil etwas schwierig. Und das ist auch nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn man nicht so ganz vertraut ist mit den Einzelheiten und Gegebenheiten dieses Buches. Es ist prophetisch schwierig. Vor allen Dingen der zweite Teil. Aber jetzt kommen ein paar ganz praktische Fragen zum Schluss. Christus wird groß sein. Die erste Frage: Was ist er denn für mich? Was bedeutet Christus mir? Hier sehen wir, Christus bedeutet alles am Ende in Mordecai. Aber was bedeutet er mir? Wie groß ist er für mich? Hat der Jesus in meinem Leben in allem den Vorrang? Für die Juden wird der Jesus in allem den Vorrang haben im tausendjährigen Reich. Keine Diskussion, aber wie ist das heute in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was steht bei mir an erster Stelle? Hat er den Vorrang in meinem Leben? Und alle lieben und ehren ihn hier, den Mordecai, und den Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Aber wie ist das für mich jetzt? Liebe und ehre ich ihn? Das sind drei Fragen, die wollen wir mit in unseren Alltag nehmen. Was bedeutet der wahre Mordecai, der Herr Jesus, mir? Hat er den Vorrang in meinem Leben, so wie Paulus sagt, auf dass er in allem den Vorrang habe? Und die dritte Frage: Liebe und ehre ich ihn? Diese drei Fragen wollen wir mitnehmen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde vorschlagen, wir singen ein kurzes Lied und beten. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, dann stehe ich euch damit sehr gerne zur Verfügung. Entweder wenn es allgemeine Fragen sind, zum Text hier natürlich, dann auch gerne öffentlich, und sonst stehe ich euch auch persönlich sehr gerne noch zur Verfügung. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie versprochen, war es nicht ganz so lange wie am Anfang. Ich hoffe, dass ich euch nicht überfordert habe. Es war sicherlich ein bisschen viel, das habe ich schon so empfunden, aber das Buch ist komplizierter, als man vielleicht denkt, aber ich hoffe trotzdem, dass für jeden etwas auch dabei war an praktischen Dingen, die wir direkt mit in unser Leben hineinnehmen können. Das ist schöne Gottes Wort, ist immer reich für alle, für denjenigen, der vielleicht etwas weniger tief schürft, aber der doch etwas mitnimmt für sein praktisches Leben, aber auch für den, der sich halt für prophetische Themen interessiert und dann etwas tiefer einsteigen möchte. Ich wünsche euch allen den Segen Gottes und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann im nächsten Jahr nochmal wiedersehen.